In Nepal haben wir den 27. Saun 2075 und wir leben noch in einer dritten Zeitrechnung, das ist die Apostelgeschichte, die nicht in der Bibel aufhört, im Kapitel 28, wir leben heute mittendrin. Wir wollen euch etwas reinnehmen in diese Apostelgeschichte, was Gott heute tut.
Ah. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier bei euch in St. Gallen sein dürfen. Wir durften im Januar mal bei euch sein und das hat uns sehr gefallen. Rolf und Beatrice Gugelmann, 59, 58-jährig. Wir waren im 87 auf dem Müllhaufen auf den Philippinen, machten dort einen Einsatz, einen sechsmonatigen Einsatz mit Jugend mit einer Mission. Und dort hat es uns den Ärmel reingenommen für die Ärmsten auf dieser Welt. Da hat Gott wirklich unser Herz geöffnet. Zurück in der Schweiz war es dann so weit, dass wir vier Jungs adoptiert haben, drei leibliche Brüder aus Brasilien und Joachim, also Claudio, Sandro, Joachim und Renato. Wie ihr euch vorstellen könnt, waren wir dann die nächsten 15 bis 20 Jahre mehr als beschäftigt. Waren nicht immer einfache Zeiten. Und als unsere Söhne selbstständig wurden, hat durch verschiedene Umstände Gott über Nepal gesprochen. Wir dachten zuerst, es sei wieder die Philippinen. Und so reisten wir im 011 das erste Mal nach Nepal, vor allem um Beziehungen zu knüpfen. Und durch die Jahre hat sich das Ganze so entwickelt, dass letztes Jahr wir unsere Zelte in der Schweiz abgebrochen haben und nun seit einem Jahr in Nepal leben. Genau. Next.
Nepal. Also als Gott uns nach Nepal rief, wussten wir nicht mal, wo dieses Land ist. Keine Ahnung. Wir mussten uns erst mal eine Karte vornehmen, haben gesehen, es liegt zwischen China und Indien. Völlig eingepackt, ist etwa 2,5 Mal so groß wie die Schweiz. Hat gut 28 bis 30 Millionen Einwohner. So genau weiß man das nie. Man weiß, Nepal hat den Mount Everest auf 8848 Meter und es gibt so eine Höhendifferenz in Nepal von fast 8000 Metern. Der tiefste Punkt ist im Dschungel unten gegen Indien auf 70 Meter. Also wenn wir von Nepal sprechen, sprechen wir von vielen verschiedenen Ländern. Geografisch, vom Klima her, wir haben im Moment etwa 90% Luftfeuchtigkeit in Pochhra, um die 35 Grad. Also wir waren froh, war es nicht sehr kalt, als wir in die Schweiz gekommen sind, noch etwas über 30 Grad. Nepal, das sind sehr viele verschiedene Völker. Es werden immer noch 124 Sprachen gesprochen, laut Wycliffe. Das sind Menschen eher aus Berggebieten, verschiedene Kulturen. Wir haben Leute aus dem Tibet, aus der Mongolei mit diesem Einschlag. Das ist eine völlige Mischkultur. Und man kann nicht sagen, Nepal ist ein Land. Das ist also noch extremer als die Zürcher und die Basler und die Berner und die Solothurner. Es ist wirklich, jedes Volk ist für sich. Man versteht einander nicht einmal zum Teil. Das sind Menschen, die ganz aus dem Süden sind, die in diesen letzten 4 Monaten in unseren Seminaren teilgenommen haben. Ganz links, die Frau heißt Rosni, die rechts heißt übrigens auch zufälligerweise Rosni. Links, sie ist 24-jährig, seit 7 Jahren Witwe, hat eine 8-jährige Tochter und keinen Lebensunterhalt. Wir bilden solche Menschen aus als Kleinunternehmerinnen, damit sie ihr eigenes Unternehmen aufbauen können, starten können. Und wir nehmen euch heute Morgen auch etwas hinein in diese Seminare. Ihr seht hier ein Chaos, ihr seht da drüben so Plakate aufgehängt, da kommen wir dann noch drauf. Diese Frau hat gesagt...
Das ist wirklich das, was ich brauche. Das ist meine einzige Chance, weil es gibt keine Witwenrente, gar nichts. Und es hat mich immer wieder tief berührt zu sehen an diesen Seminaren oder berührt mich immer wieder, wie speziell die Frauen wirklich alles reingeben, weil das ihre einzige Chance ist. Auch rechts, Roshni. Sie musste noch nach den Seminaren am Abend Steine klopfen gehen am Fluss, dass sie ein Einkommen hat. Das ist dann pickelharte Arbeit, was sie vielleicht etwa $1-2 am Tag höchstens, wenn sie 10-12 Stunden Steine klopfen verdienen.
Weil sonst wäre die Gefahr da gewesen, dass sie von ihrem Ehemann verklopft worden wäre, wenn sie nichts heimgebracht hätte.
Ich denke, dass ihr ja schon einiges auch von Henry oder von Markus gehört habt oder von anderen von Nepal. Nepal ist immer noch eines der 20 ärmsten Länder der Welt. Immer noch mehr als 50% können weder lesen noch schreiben und die meisten davon sind Frauen. Die größte Armut sind vor allem im Westen von Nepal Menschen mit Behinderungen, mit gesundheitlichen Problemen und sie haben keine Chance für einen eigenen Lebensunterhalt. Immer wieder merke ich auch als Frau, dass besonders die Frauen stark benachteiligt sind. Es ist auch heute noch so, dass Frauen während ihrer Menstruation oder nach der Geburt ausgeschlossen sind, im Tierstall schlafen müssen, auch im Winter während Schnee, Frauen auch erfrieren. Und das merkt man immer wieder, die Frauen sind wirklich stark, stark benachteiligt. Vom Erdbeben her ist es für uns schwierig, überblickmäßig etwas zu sagen, aber wir merken, dass sehr viele immer noch auf den Wiederaufbau warten. Viele konnten ihre Häuser nicht bauen, mussten dadurch haben sie Kredite aufgenommen. Der Nierentransplantation ist ein großes Thema. Kinderverkauf nach Indien. Es hat wirklich sehr, sehr große Probleme geschaffen. Ein weiteres großes Problem ist die Migration. Jeden Tag wandern über 2000 Nepali ins Ausland ab. Viele schlecht ausgebildete Leute, die dann vor allem in den arabischen Ländern arbeiten. Man hört immer wieder auch von Toten. Und die Dörfer vereinsamen. Das sind wirklich fast keine Männer. AIDS ist dadurch natürlich auch ein Problem, wenn die Männer dann zurückkommen. Es ist eine riesige Herausforderung für die Familien. Es ist auch so, dass die gut ausgebildeten jungen Studenten im Kopf haben, ins Ausland zu studieren und die wenigsten zurückkommen. Dadurch ist es auch für die nepalischen Christen leider ein Riesenanliegen, dass junge nepalische Menschen eine Vision für ihr Land haben und im Land bleiben. Das ist wirklich eine große Not, das wir mit verschiedenen christlichen Leitern besprochen haben. Hier ist ein junger Mann, Salomon. Er ist unser Nachbar, er ist Christ. Er hat jetzt den Wirtschaftsbachelor abgeschlossen, ein höchst talentierter, wirklich flotter junger Mann, der jetzt zum Teil für uns arbeitet. Aber auch er hat im Kopf, nach Australien zu studieren. Und das ist uns wirklich ein riesige Sorgen liegen, auch den jungen Menschen eine Perspektive zu geben, dass sie im Land bleiben.
Was man nie denkt, man hört von Migration, 2000 Leute, die mindestens auswandern jeden Tag. Die Schweiz war auch mal ein Auswanderungsland. Dieses Bild ist ein Bild aus dem aargauischen Rotrist von 1825, 27, wo etwa 100, 200 Menschen sich aufgemacht haben über Frankreich in die USA. Wir hatten genau das gleiche Problem. Die Schweizer Städte waren dreckige Schmutzlöcher. Die Menschen hatten kein Einkommen, sie hatten keinen sozialen Status. Man musste auswandern. Genau wie Nepal heute. Schweiz-Nepal, das hat so viele Gemeinsamkeiten. Nicht nur die schönen Berge, nicht nur, dass wir nie besetzt waren von anderen Ländern, sondern auch das Migrationsproblem. Wenn man dieses Bild anschaut aus den Schweizer Bergen etwa vor 100, 120 Jahren, von unseren Vorfahren, als sie da diese Suonen, diese Wege und alles gebaut haben, wie sie uns als Kinder noch, unsere Großeltern uns als Kinder noch getragen haben, dann merkt man heute in Nepal läuft das genau gleiche ab. Das ist ein Bild von heute in Nepal. Unsere Großeltern oder Urgroßeltern, wie sie noch das Futter für die Tiere beschafft haben am Morgen und am Abend aus den Bergen dann kilometerweise getragen haben, ist heute in Nepal genau gleich. Also so eine Staude ist bis etwa 30 Kilo schwer und die wird dann immer hier an der Stirne getragen. Man trägt alles hier an der Stirne, auch Gefrierschränke in den Städten, da wird alles hier getragen. Also die haben Nacken, das ist so wie bei uns die Zuchtstiere. Auch die Frauen machen die größte Schwerstarbeit. Also wir Männer in Nepal, das ist schon nicht so ein Ruhmesblatt. Auf dem Bau schleppen die Frauen die Sandsäcke, die Steine in den vierten Stock, die Männer sind unten, schaufeln etwas rein, rauchen zwischendurch, besprechen, was gemacht werden muss und die Frauen tragen alles. Und deshalb konzentrieren wir uns darauf, Leute, die unter dem Existenzminimum leben, und das sind vor allem Frauen, wo die Männer vielleicht als Migranten in Indien sind, in Katar, in Saudi-Arabien, neu auch in Polen, in Portugal, diesen Frauen eine Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Und die Frage ist dann immer in unseren Seminaren, ja, aber die Schweiz ist doch heute eines der reichsten Länder der Welt. Wie ist es dazu gekommen, in wenigen Jahren, 100, 150 Jahre, dass die Schweiz so reich, erfolgreich geworden ist. Und die Schweiz und Nepal haben keine Rohstoffe. Wir haben kein Gold, wir haben kein Erdöl, wir haben keine natürlichen Ressourcen, die wir zu Geld machen können. Aber die Schweiz und Nepal haben Berge. Wunderschön. Und in den Bergen gibt es Steine. Diese Schachteln verkörpern die Steine. Und Steine können so wie ein Chaos herlegen. Mit Steinen kann man aber auch Mauern bauen. Mauern, die stützen. Unsere Fundamente, die Fundamente von unseren Häusern in beiden Ländern, da braucht es Steine dazu. Und diese Steine sind vorhanden. Zum Beispiel, wenn man die Leute ausbildet, ihr eigenes Businessmodell auszuarbeiten. Hier hinten habt ihr zwei Businessmodelle von einem Gasthaus, von einem Blumenladen. Es gibt Businessmodelle von Schafzuchten, von Grocery Shops, das sind so Gemischtwarenläden. Das ist ein Stein, den die Leute bauen können, mit dem die Leute bauen können. Und jeder Mensch, egal ob in der Schweiz oder in Nepal, hat etwas, das er einsetzen kann, um diese Steine zu verwerten. Und das sind 1,5 Kilo. Was denkt ihr, was jeder Mensch hat? 1,5 Kilo mäßig. Brain. Jeder Mensch hat im Durchschnitt 1,5 Kilo Gehirnmasse. Nicht mal die Amerikaner haben mehr. 1,5. Schreibe das hier in nepalischen Zahlen. Und wir hören immer wieder, eure Seminare sind der Schlüssel, damit wir diese 1,5 Kilo einsetzen können. Und das sind Menschen, die zum Teil nicht lesen und schreiben können. Das sind Menschen, die 30, 40 Jahre gehört haben, du kannst nicht, du bist nichts. Das Kastenwesen ist brutal. Die Hälfte der Menschen ist kastenlos. Das heißt, in der Meinung der Leute, dumm geboren, dumm leben, dumm sterben. Wenn du Glück hast, machst du eine gute Tat und kommst im nächsten Leben in einer höheren Kaste auf die Welt und kannst dich so weiterentwickeln. Diese Menschen haben die Möglichkeit, ihre 1,5 Kilo einzusetzen. Mindset, Einstellung. Es ist so wichtig, den Leuten ihren Wert wiederzugeben. Du schaffst das. Das sind nicht einfach nur Businessmodelle. Es geht wirklich darum, den Menschen zu zeigen, Gott hat dich geschaffen als eigenständigen Mensch, der fähig ist, die Fähigkeiten, die du erhalten hast, einzusetzen. Und die Leute wachsen. Immer mehr. Ein weiterer Stein. Geld. Es ist eine riesige Bettlermentalität in Nepal. Ich brauche, du gibst. Auch bei Organisationen, bei Gemeinden, überall. Und den Leuten mitzuteilen, du verdienst dein eigenes Geld. Schon nur sie zu lernen, privates Geld und Geschäftsgeld zu trennen. Weil wenn man jeden Rappen einsetzen muss, den man überhaupt mal kriegt, hat man gar nicht die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, du kannst mit deinem eigenen Geld etwas aufbauen. Wir geben ihnen Instrumente, wie zum Beispiel diese Erfolgsrechnung, Investmentbudget, Marketingkonzept. Die können das, das sind Originalpapiere. Einfach noch die zweite Kopie, die haben sie extra angefertigt für die Schweiz. Das sind die Papiere, die sie einreichen, damit sie eine Anschubfinanzierung beantragen können. Die können das. Ein weiterer Stein. Wir sind die einzigen Schweizer, die dort sind, oder die einzigen Weißen, die das machen. Wir wollen nepalische Leute ausbilden als Mentoren, als Trainer, damit sie ihre Landsleute ausbilden. Dann lernen sie das Ganze zu multiplizieren. Und dann gibt es noch x andere Steine, die sie einsetzen können. Und die Auswahl. Zwischendurch fällt ein Stein wieder runter. Dann kann man ihn wieder aufheben.
Ich möchte euch reinnehmen in zwei Geschichten. Kapila. Kapila ist links. Im grünen Shirt. Sie ist Analphabetin. Im August 15 konnte sie starten mit einer Schneiderei. Rolf hat sie während mehreren Monaten ausgebildet und ein Mentor hat alles aufgeschrieben, was es braucht, dass sie eine Anschubfinanzierung bekommt. Und jedes Mal hier genau sieht man dann die verschiedenen in Englisch und in Nepali. Und sie hat wirklich gesagt, nein, er hat mir nichts geholfen. Ich habe ihm diktiert, was er aufschreiben soll. Und jedes Mal, wenn wir sie besucht haben, ist sie ein paar Zentimeter größer geworden, hat gestrahlt und hat ihr Unternehmen sehr erfolgreich gestartet, hat in der Zwischensaison, als sie nichts verdient, hat sie Leute ausgebildet, die bezahlen müssen. Und vor 2 Monaten hat sie die letzte Rückzahlung gemacht. Sie hat alles zurückbezahlt, was sie an Anschubfinanzierung erhalten hat. Und das ist wirklich großartig, das zu erleben. Das sind Ziman und Yam Tamang sind beides Pastoren, Gemeindegründer, und für sie war es sehr schwierig, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen. Und wir sehen, wie viel gerade Pastoren auch vom Ausland abhängig sind und das sehr ungesunde Abhängigkeiten schafft. Auch sie haben die Seminare besucht und hatten dann die Idee, wenn sie sowieso in die Berge fahren, dass sie dort Büffel günstiger kaufen und diese in die Städte, in die Stadt transportieren und dort wieder mit Gewinn verkaufen. Sie haben dieses Geschäft letzten August gestartet, fahren 2 bis 3 Mal im Monat in die Berge hoch, wo sie sowieso auch evangelisieren oder Gemeinden besuchen jetzt immer mehr. Und es ist auch erfolgreich, also 2 Familien können fast davon leben und sie zahlen jeden Monat die Anschubfinanzierung zurück.
Das ist eine junge Frau aus den Bergen von Nepal, Bipana. Sie hat die Seminare besucht April, Mai. Und aus den Bergen, das ist etwa auf einer Höhe von 3000 Metern, das ist noch nicht so hoch für Nepal. Das ist die wunderschöne Gegend, wo sie herkommt. Wir haben die Seminare im Süden gemacht. Das heißt, diese Frauen sind zuerst einen Tag zu Fuß in die Hauptstadt gewandert, dann 2 Tage mit dem öffentlichen Verkehrsmittel auf solchen Wegen runtergefahren an die indische Grenze, haben alle Säcke unterwegs gefüllt, weil sie erbrechen mussten. Haben die Säcke wieder geleert, wieder gefüllt, wieder geleert, wieder gefüllt, kamen kreideweiß nach 3 Tagen an und haben 5 Tage Seminare besucht. Das nehmen die auf sich. Sind dann wieder 3 Tage zurückgefahren. Wir haben noch versucht, ihnen einige Medikamente mitzugeben, damit die Reisekrankheit nicht allzu schlimm wird. Und diese Frauen kommen alle aus Selbsthilfegruppen. Wir bilden nicht einzelne Leute aus, sondern wir wollen Menschen, Frauen, die in Selbsthilfegruppen organisiert sind oder in Gemeindegruppen, wo eine Gemeinschaft besteht, weil dann funktioniert es. Wir wollen Veränderungen, wir wollen Communities, Dorfgemeinschaften verändern durch diese ganze Sache, nicht einzelne Menschen. Und das sind Bilder aus den Seminaren, da gibt es eine Theorie und die Leute arbeiten sehr viel an diesen Dokumenten. Aber ihr seht, das passiert immer auf dem Boden. Nepali können fast nicht auf Stühlen sitzen. Das hat Stühle rundum, aber man kniet sich nieder. So, also ich kann das noch nicht so gut. Die können den ganzen Tag hier so sitzen. Da wird einfach alles auf dem Boden gemacht. Und die Leute sind engagiert. Mittagspause, ja, die wird gekürzt, weil man will noch die Gruppenarbeit fertig machen. Am Abend darf ich das Blatt mitnehmen, darf ich Stifte mitnehmen auf mein Zimmer, um das fertig zu machen für den nächsten Tag. Alles wird ausgebreitet auf dem Boden und dort gearbeitet. Präsentation, ich sage euch. Die ersten Präsentationen, die haben gezittert und geschwitzt und nicht gewusst, wo hinschauen. Und am letzten Tag, die standen einfach hin und haben gesprochen, wie wenn das das Normalste wäre. Das sind Leute aus ganz abgelegenen Gegenden. Die sind fähig, etwas zu machen. 1,5 Kilo. Das war unwahrscheinlich, was das fertig bringt. Das ist das Businessmodell, das dort hinten hängt, im Original, von einem Guesthouse. Sie müssen das anhand von verschiedenen Fragen beantworten. Was ist meine Vision? Wie ist die Marktsituation? Was sind meine Mitbewerber? Wie gehe ich mit Finanzen um? Und so weiter. Das ist so ein Gemischtwarenladen, der sehr erfolgreich ist in verschiedenen Gegenden Nepals. Eine Tierzucht, so 3 typische Geschäftsmodelle, wie sie in Nepal vorkommen können. Und das sind alles Originale, die sie selbst entwickelt haben. Da seht ihr ganz links das Marketingkonzept. Und das ist dann schon nach Schweizer Standard. Also wir geben da nicht einfach so schnell etwas Geld drüber. Viele Leute kommen und sagen, ja, gib mir nur das Geld, ich weiß, was ich machen will. Nach dem Seminar sagen sie, jetzt weiß ich, warum ich nie erfolgreich war bis heute. Weil zuerst muss ich wissen, wie es geht. In der Mitte habt ihr so eine Erfolgsrechnung, ein Budget und ganz rechts das Investitionsbudget. Das müssen Sie alles vorlegen, das wird geprüft. Wenn es durchgeht, kriegen Sie eine Anschubfinanzierung. Wenn nicht, müssen Sie es überarbeiten. Das sind relativ hohe Standards, die wir hier setzen. Und die Frage ist ja, bewirkt das überhaupt etwas? Wir können euch jetzt hier viel erzählen. Wir können schöne Bilder zeigen. Nützt das überhaupt etwas? Diese Frau rechts, Rima, mit ihrer Tochter, ist auch aus dem Süden. Die habe ich vor zwei Jahren kennengelernt. Die hat auch so eine Ausbildung besucht, eine Anschubfinanzierung gekriegt und so einen kleinen Holzladen gebaut mit Gemüse, mit Gemischtwaren und so weiter. Nach 10 Jahren hat sie genug Geld auf die Seite gelegt, um sich ein eigenes kleines Haus zu bauen. Die Schulbildung, die nicht billig ist für die Kinder, für 3 Kinder zu finanzieren. Und nach 10 Jahren hat sie mit eigenem Geld diesen größeren Laden gemietet, das ist jetzt 2 Jahre her, und das Geschäft erweitert, ohne neues Geld von außen, selbstständig. Und ich habe dann gefragt, ja, bist du auch verheiratet? Das ist immer so eine schwierige Frage. Sie gesagt, ja, mein Mann ist Busfahrer. Ich habe dann nachher gehört, ist Alkoholiker, das Geld geht alles weg. Das hat uns jemand mal gesagt, wenn du einem Mann in Nepal ein Huhn gibst oder einen Huhn sieht, dann sieht er eine gute Mahlzeit. Und nach einer Stunde ist alles vorbei. Wenn du eine Frau ein Huhn gibst, dann sieht sie die Einkommensmöglichkeit. Die Eier, die sie verkaufen kann, den Dünger, den sie verkaufen kann, Hühner, die sie züchten kann, das Fleisch, das sie verkaufen kann. Das ist ein Unternehmen, mit dem sie ihre Familie finanzieren kann. Also Entschuldigung, wir Männer sind nicht so die großen Helden, wie wir uns manchmal gerne sehen, vor allem auch nicht in Nepal. Es tut uns leid. Man muss mit den Frauen arbeiten, dann gibt es wirklich nachhaltige Lösungen. Und die Leute durchlaufen einen ganzen Prozess. Die müssen sich anmelden für die Schulung mit Referenzen. Nach der Ausbildung eine Anschubfinanzierung, die zurückbezahlt werden muss. Da werden sie immer begleitet von Mentoren. Und erst anschließend, ganz zum Schluss, werden sie in die Selbstständigkeit entlassen. Und das zeigt uns dann schon, wer wirklich will. Es steigen immer wieder Leute aus, die sagen, das ist mir zu viel. Und der Schlüssel fürs Ganze in Nepal ist neben der Unternehmerausbildung in Kombination mit der Berufsausbildung. Das ist etwas, was wir immer mehr jetzt starten, wo wir auch Kontakte haben zu einem Berufsbildungszentrum in Pokhara, wo Maurer ausgebildet werden, Schreiner, Sanitär, Elektroniker, Handyreparatur und so weiter. Und da sind wir immer mehr daran, das Ganze zu entwickeln, weil das Bedürfnis ist riesengroß. Man kann den Leuten nicht sagen, du musst ja nicht nach Katar gehen. Natürlich wollen sie nicht, aber sie haben keine andere Wahl. Sie brauchen eigenständige Möglichkeiten, um in ihrem Dorf ihr Leben zu verdienen und dann bleiben sie. Und das ist die Vision, die wir haben.
Perspektiven. Es ist so, ich weiß nicht, ob ihr schon etwas davon gehört habt, dass sich die Situation in Nepal recht schnell ändert. Jetzt gerade im August tritt ein neues Gesetz in Kraft, das Evangelisieren unter Gefängnisstrafe setzt. Und das wussten wir im April nicht, das hat sich jetzt innerhalb von 4 Monaten sehr schnell geändert. Und die Gemeinden sind sehr herausgefordert, in Nepal mit dieser neuen Situation umzugehen. Auch gerade die Gemeindegründungsbewegungen müssen sich umorganisieren, weil es wirklich gefährlich ist. Wir hören jeden Tag von Verfolgung, von Menschen, die ins Gefängnis kommen, auch Ausländer, werden entweder ausgewiesen oder kommen ins Gefängnis. Und ich denke, die meisten von euch kennen die zwei Nepali, Jivan und Navraj. Und Jivan wohnt 5 Minuten zu Fuß von uns. Und wir saßen vor gut einem Monat, ist das wahrscheinlich, zusammen und haben ausgetauscht. Und auch für sie hat sich die Situation geändert, weil sie müssen wirklich vor Gott sein, neue Wege zu suchen, wie sie in den Dörfern die Menschen erreichen. Und wir merkten beim Austausch, das ist genau das, was wir brauchen. Diese Ausbildung für Unternehmer ist eine Möglichkeit, in den Dörfern die Menschen zu erreichen, wo wir aber nicht evangelisieren, sondern dadurch in den Kontakt kommen. Auch wir merken, wenn wir biblische Prinzipien in unseren Seminaren weitergeben, dass wir noch viel vorsichtiger sein müssen. Vorher haben wir auch von biblischen Geschichten erzählt, jetzt erzählen wir von Geschichten. Und so sind wir dran am Überlegen zusammen, wie wir unsere gemeinsamen Ressourcen nutzen können. Und das freut uns sehr.
Für mich ist das Bild die Erfüllung von einem Traum. Ich glaube, ich habe im Februar gesagt, das war meine Vision gewesen. Wir, die Home kennen und ich sie kennengelernt habe, ist das Bild für mich die Erfüllung von einem Gebet. Das berührt mich unglaublich. Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass sie sich finden und einander können unterstützen können. Das ist für mich das schönste Bild, das es gibt.
Merci. Ja. Die nächsten Perspektiven sind, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wir werden nicht noch 20 Jahre Zeit haben, um das Ganze zu multiplizieren. Also ist unser Fokus, dass wir möglichst schnell an einheimische Trainer weitergeben. Und es ist für uns ein Riesengeschenk, dass wir hier aus den Seminaren 4 Frauen und ein Mann gefunden haben, die wir jetzt im September, Oktober beginnen auszubilden als einheimische Trainer, die das dann übernehmen können. Ich habe mir so noch ein bisschen Gedanken gemacht, was möchte ich euch weitergeben. Und ich weiß aus Gesprächen und von mir persönlich, dass wenn ich dann so im Gottesdienst Menschen sehe, die in der Mission sind, haben wir viel die Vorstellung von Lebensberufung. Das sind ganz spezielle Menschen, die haben irgendwann vielleicht durch einen Traum oder sogar der Engel Gabriel, der persönlich zu ihnen kam, haben sie die Lebensberufung bekommen, wussten genau, ich gehe in diesem Jahr nach Nepal und bleibe weiß nicht wie lange. Und wenn wir die Bibel studieren, stimmt das überhaupt nicht. Sondern es sind Menschen, die einfach einen Schritt gegangen sind, den sie gemerkt haben. Und auch in meinem Leben ist es so, dass die Karte wie eine Landkarte sehr unscharf war. Ich wusste ein bisschen, in welche Richtung es gehen könnte. Das Einzige, was von mir verlangt wurde, ist der erste Schritt. Und ich denke, auch aus Ermutigung an euch, es ist der erste Schritt. Ohne zu wissen, wohin genau der Weg geht. Der erste Schritt zum Nachbarn, wo ich nicht weiß, wie es rauskommt. Und immer wieder kam mir diese Geschichte in den Sinn von Petrus, der aus dem Boot ausstieg. Er hatte kein Sicherheitsnetz. Er hatte keinen doppelten Boden. Er wusste auch nicht, ob das Wasser wirklich trägt. Aber was er hatte, war den Befehl von Jesus, komm zu mir. Und er konnte in das Gesicht von Jesus schauen. Und das reicht. Wir haben nie eine hundertprozentige Sicherheit, wenn wir aus dem Boot aussteigen, dass das Wasser hält. Und bei mir speziell hat das auch im ganzen Bereich vom Finanziellen stark, war das eine Herausforderung im 011. Ich bin sehr auf Sicherheit eigentlich von meinem Naturell bedacht. Und da einfach auch aus dem Boot auszusteigen, Gott zu vertrauen. Und er hat das nicht von einem Moment auf den anderen gemacht, jetzt lasst ihr alle Sicherheiten hinter euch, sondern liebevoll, schrittweise hat er uns da immer weitergeführt. Und ich kann euch einfach etwas sagen, wenn Gott ruft, das Wasser hält. Es hält wirklich. Aber den ersten Schritt aus dem Boot, den müssen wir machen.
Und das Wasser hält, aber die Füße werden nass. Wir schweben nicht so viel über dem Wasser. Wir stehen im Wasser, aber es hält, weil Gott das Wort hält. Ich möchte euch noch zum Schluss eine Geschichte weitergeben aus Apostelgeschichte 7. Wir kommen jetzt wieder zurück in die Zeitrechnung heute. Wir stehen mitten in der Apostelgeschichte. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 2 bis 6, 7, spricht die Bibel da über Abraham. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da siedelte Gott ihn um, nachdem sein Vater gestorben war. Und er gab ihm in diesem Land kein Erbteil, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß es ihm, zum Besitztum zu geben und seinen Nachkommen nach ihm, obwohl Abraham kein Kind hatte. Gott aber sprach so: Seine Nachkommen werden Fremdlinge sein in fremdem Land, und man wird sie knechten und misshandeln 400 Jahre lang, und die Nation, der sie dienen, werde ich richten. Und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Also das ist ja schon eine schräge Geschichte. Das war die Zeit, da war Gott noch nicht der Gott, den man nachher kannte, mit 10 Geboten, mit Feuer, mit Wolkensäule und so weiter. Ich weiß nicht, ob Abraham überhaupt gewusst hatte, wie Gott spricht. Stellt euch mal vor: Fritz, Marti, Elisabeth, Markus, noch eine Frau, Martha, komm, geh. Ja, was ist das jetzt? Geh. Der erste Schritt. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Geh. Und dann gingen mal einen Schritt und kam nach Haran. Und viele von uns, das hören wir immer wieder, erleben wir auch selbst: Ja, als ich jung war, da war ich. Ah, und dann leuchten die Augen. Ja, aber heute bin ich halt älter. Ich bin jetzt auch vernünftiger. Ich gehe nicht mehr so viele Risiken ein. Ja, ich weiß, es geht jetzt etwas gemächlicher. Wir haben jetzt unsere Versicherung, wir haben diese Sache, wir sind in unserem Beruf tätig, wir müssen dieses Einkommen haben. Früher, da war ich. Und wie viele von uns sind heute in Haran, in einer Zwischenstation. Gott hat aber Abraham nicht nach Haran gerufen. Der blieb dort, weil sein Vater dort blieb. Und wisst ihr, mit unseren 4 Kindern, da hätten wir allen genug gehabt, stehen zu bleiben. Und zu sagen, das ist es jetzt. Wir haben unseren Teil gemacht. Aber Gott hat gesagt, jetzt geht es weiter. Es geht weiter. Und dann kommt ein irrsinniger Befehl. ich gebe dir dieses Land deinem Nachkommen. Das war ein uralter Greis, nicht mehr zeugungsfähig, und Gott sagt, ich gebe es deinem Kind. Also etwas Dümmeres als Auftrag gibt es nicht. Und wenn Gott spricht, scheint es immer dumm zu sein. Jericho, da müssen 500.000 Kriegsleute jeden Tag einmal um eine Stadt ziehen, den Mund halten, nur um die Stadt ziehen. Das ist doch keine Strategie. Da muss man doch Mauern bauen, da muss man Rampen bauen, da muss man, ich weiß nicht was alles machen, um diese Stadt einzunehmen. Gott sagt, ihr schweigt und ihr marschiert rundherum. Am siebten Tag siebenmal und dann geht's los. Unsere Strategie ist logisch, aber sie funktioniert nicht. Gottes Strategie ist unlogisch, aber sie funktioniert. Stell euch vor, wir lesen die Geschichten aus der Bibel so einfach normal. Da ist ein Mann, der ist 40 Jahre und noch mehr gelähmt, liegt am Boden, muss herumgetragen werden, kommt Jesus und sagt, steh auf, nimm dein Bett und steh und geh. Also etwas Dümmeres gibt's doch gar nicht. Aber Gott weiß, was er tut. Und wir möchten euch wirklich Mut machen heute Morgen. Komm aus deinem Haran heraus. Das Tischlein deckt dich. Ihr macht so eine geniale Arbeit. Wo sind die Männer für diese Arbeit? Wo sind die anderen Frauen für diese Arbeit? Ihr erreicht eure Stadt, ihr habt eine Berufung, wir haben alle einen Auftrag, die Menschen um uns herum zu Jüngern zu machen. Ihr müsst nicht nach Nepal kommen. Wenn Gott euch nach Nepal schickt, nehmt ihr euch sehr gerne auf. Aber bleibt hier und macht die Arbeit hier. Ja, aber ich bin doch zu alt an meinem Rollator. Wir haben ein Altersheim besucht vor kurzem, da standen etwa 30 Rollatoren in Reihe und Glied. Diese Senioren brauchen die Kinder Gottes, die ihnen die gute Botschaft bringen. Die Schwangeren, die alleinstehenden Mütter, die brauchen euch, damit sie von der Liebe Gottes erfahren. Muss nicht Nepal sein. Steht auf aus eurem Haar an. Steht wirklich auf. Und so dumm es euch erscheinen mag, so unlogisch, so unmöglich. Ja, aber ich bin ja nur eine Frau. Oder ich bin ja nur erst 14-jährig. Maria war nicht älter, als sie den dummen Befehl oder Auftrag oder Verheißung bekam, du kriegst den Sohn Gottes. Du kriegst ein Kind. 14. 13, 14, 15. Hey, ihr jungen Leute, ihr seid wichtig. Ihr Älteren, ohne euch können die jungen Leute nicht aufstehen. Die brauchen geistliche Eltern. Die brauchen jemanden, der sagt, komm, wir gehen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, Gott zu fragen, lebe ich in meinem Haran oder lebe ich an dem Platz, den du für mich vorbereitet hast? Aber ich bin ja Schweizer. Das hören wir immer wieder. Ich bin ja Schweizer, ich kann das nicht. Ja, es gibt noch wahrscheinlich rund 7,5 bis etwas mehr Schweizer, die Jesus noch nicht kennen. Richtig. Die brauchen die Schweizer, die ihnen Jesus bringen und erzählen und vorleben. Es ist wie eine Sportmannschaft. Ja, ich kann doch nicht Fußball spielen, wenn ich da die schauen jetzt an der letzten Weltmeisterschaft, das kann ich nie und nimmer. Ein Physiotherapeut muss nicht Fußball spielen, der muss gut massieren. Das können die Sportler nicht. Ein Ernährungsberater muss die aufbauen. Es braucht so viele Funktionen und Menschen, damit das Reich Gottes funktioniert. Wir brauchen die Beter, ihr seid die Artillerie. Nur durch Gebet werden wir diese Welt freikriegen und für Jesus gewinnen. Wir brauchen Beter, die einstehen. Wir brauchen nicht nur die Füsiliere an der Front, in Nepal oder im Tischlein deck dich. Wir brauchen die Beter, die dahinter stehen und sagen, gib diesen Leuten jetzt Durchbruch. Jetzt schau. Wir brauchen die Logistiker und so weiter. Es braucht im Reich Gottes so viele Menschen. Und ich möchte euch herausfordern heute Morgen. Also es ist jetzt nicht eine richtige Sonntagspredigt, wo man dann nachher den Braten genießen kann. Ich möchte euch wirklich herausfordern, seid ihr in Haran oder habt ihr den Eindruck, Gott möchte mich an einem anderen Ort? Das kann nur die nächste Haustüre sein in eurem Wohnblock. Das kann ein anderes Land sein, das kann eine ganz andere Aufgabe sein. Lasst ihr euch von Gott nochmals herausfordern. Und ich wünsche euch, wenn ihr wisst, eigentlich hat Gott für mich einen Plan, eine Aufgabe, dann wünsche ich euch jetzt viel unruhige Zeiten, bis ihr euch in Bewegung setzt und dahin geht mit Gott. Den ersten Schritt, ihr müsst nicht schon weiter sehen, wir sehen nie weiter. Wir wissen nicht, was uns erwartet, wenn wir im September zurückkommen. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Gott den nächsten Schritt vorbereitet hat. Und wenn wir gehen, dann. Und wir sind eingebunden in das Reich Gottes. Es geht nicht um unser Leben. Es geht nicht um unsere nächsten 10 Jahre und dann haben wir unseren Dienst erfüllt. Es geht darum, dass Gott über uns hinaus sein Reich weiterbaut. Und wir, jeder von uns ist ein Teil davon. Abraham war nur ein Teil. Aber wir könnten heute nicht dastehen als Gemeinde. Niemand von uns wäre Christ, wenn Abraham nicht gegangen wäre. Niemand von uns. Was ist in Zukunft? Wo sind die Menschen in Zukunft, wenn wir heute gehen oder wenn wir stehen bleiben? Und damit möchten wir euch auch ermutigen und herausfordern und freuen uns, dass wir hier sein durften oder immer noch sein dürfen. Wenn ihr Fragen habt zu Nepal, zu unserer Arbeit, zu der Herausforderung, dann kommt nachher auf uns zu. Ganz herzlichen Dank und Gottes Segen für die nächste Zeit. Ob es ruhig oder unruhig sein mag, das weiß ich nicht. Vielen Dank.